Eine kleine Bemerkung, bevor es losgeht. Wir haben das Politbüro über Albert Rösti etwa eine Stunde aufgenommen, bevor Simonetta Sommaruga ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Aus der Aktualität aus haben wir natürlich alles umgestellt, haben ein neues Politbüro aufgenommen und haben dafür jetzt noch eins zusätzliches. Und zwar das, was ihr jetzt gehört. Viel Spass und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen. Wasserwirtschaft, Atomlobby, Ölhandel, Ross und Autis und Papierrecycling. Zeig mir eine Branche in der Schweiz und ich zeige dir den Posten, den der Albert Rösti in dieser Branche hat. Der Topfavorit für einen frei werdenden Sitz von Ueli Maurer im Bundesrat ist ein ziemlich fleissiger Postensammler. Wir fragen uns heute im Politbüro, wann werden die Mandate zu einem Problem? Warum hat der Albert Rösti überhaupt so viel? Was stört Roger Köppel und die Weltwoche daran? Und gefährden all die Mandate seine Wahlchancen? Und damit herzlich willkommen im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mir zugeschaltet Markus Häfliger in Bern. Also das ist 2 Meter von mir, wir sind im gleichen Büro, aber in anderen Abteilungen von diesem Büro. Und der Christoph Lenz in Genf. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Markus, du hast zusammen mit dem Fabian Renz Seite 3 über das Mandat von Albert Rösti geschrieben. Schaffst du es, alle Mandate von Albert Rösti in einer Minute oder besser unter einer Minute aufzuzählen? Los!
Im normalen Sprechtempo schaffe ich es nicht, darum sehr schnell. Er ist Präsident von der Begleitgruppe Räumung vom ehemaligen Munitionslager mit Holz. Er ist Mitglied vom Verwaltungsrat von Grand Casino Kurs Albern AG und auch bei der Spar- und Leihkasse Frutigen. Er ist Mitglied von einer Arbeitsgruppe zu der Nagra. Er ist Chef vom Bewerbungskomitee für ein eidgenössisches Schwing- und Elblerfest. Er hat eine eigene Firma, Büro Dr. Rösti GmbH. Er ist Mitglied von einer Stiftung Eichberg. Er ist auch Vizepräsident von der Stiftung für bürgerliche Politik. Berater bei der parlamentarischen Gruppe Gastgewerbe. Er ist auch in der parlamentarischen Beirat von der ASTAG aktiv. Er ist Präsident vom Schweizerischen Freibergerverband, vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, vom Verband von der Recyclingindustrie. Und er ist auch Mitglied von der Geschäftsleitung von der Volkswirtschaft Berner Oberland, Präsident von Auto Schweiz und Präsident von Senes Swiss im Verband von Alters- und Pflegeheim. Punkt.
Es hat aber früher beim Victor Giacobo ein Segment gegeben, wo er den Dr. Klöti hat. Das ist also wirklich Dr. Klöti mit Markus Häfliger. Christoph, ist dir irgendeins geblieben von dem Mandat, das Markus aufgezählt hat?
Mir ist vor allem das Letzte geblieben, einfach die Senes Swiss, weil dort geht es ja unter anderem, glaube ich, vor allem um die privaten Heim und nicht die öffentlichen. Und die Unterscheidung hat Markus weggelassen, was einen Abzug gibt in der Stilnote.
Kann man schnell in konkreten Zahlen reden? Wie viel sind das? 16, 17, 18, so etwas, oder?
Es sind 16 Mandate, die er ausgewiesen hat im amtlichen Interessenregister vom Nationalrat. Dort ist auch ausgewiesen, ob die gezahlt sind oder nicht. 13 von diesen 16 sind gezahlt, 3 sind ehrenamtlich.
Mehrere Fragen zu dem. Ist das normal, dass man so viele Mandate hat? Und wann muss man sie eigentlich angeben und wann nicht?
Also, das Parlamentarier Mandate haben in Verbänden oder auch in Vereinen, manchmal auch in ehrenamtlichen Organisationen, also in wohltätigen Organisationen, das ist normal. Das haben fast alle in einem gewissen Ausmaß. Und sie müssen angeben, im Interessenregister müssen sie einfach so offizielle Funktionen angeben. Also eben, wenn man einmal Präsident ist oder Mitglied von einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer von irgendeiner Institution, solche amtliche, offizielle Funktionen muss man angeben. Was man nicht muss angeben muss, ist, wenn man von so einer Organisation irgendein Auftrag, ein Mandat bekommt. Also wenn für die irgendeine Studie schreibt oder irgendein so etwas. Das muss man nicht angeben. Was man auch nicht muss angeben, ist, wie viel dass man dort damit verdient, mit diesen Nebenjöppli. Das muss man nicht angeben. Seit kurzem erst muss man immerhin sagen, ob es zahlt ist oder nicht zahlt ist. Das ist aber erst seit einem oder zwei Jahren der Fall. Früher hat man auch das nicht gewusst.
Christoph, ist es normal, dass man, wenn man ins Bundeshaus gewählt wird, dass man einfach irgendeine so eine Liste hat?
Der Albert Rösti ist sicher ein Sonderfall in diesem Bezug. Es gibt nicht viele, die derartige Fülle von Mandaten haben. Mandate, die sich auch, also die in so viele verschiedene Bereiche von der Politik hineingehen. Da geht ja bei ihm eben irgendwie von den Freibergern bis zu den privaten Alterspflegeheimen und von der Wasserwirtschaft über die Atomkraft bis hin zu den Spar- und Leihkassen Frutigen, glaubst du. Also es ist wirklich so ein bisschen Kraut und Rüebli. Und in der Regel konzentrieren sich die Leute auf bestimmte Bereiche. Sie machen irgendwie primär Gesundheitspolitik oder sie machen primär irgendwie Energie- und Verkehrspolitik. Und der Albert Rösti scheint ein Omni-Lobbyist zu sein. Da.
Macht man nicht die ganze Zeit die Leute hässig, wenn man Sachen vertritt, die am Schluss gegenläufige Interessen haben?
Es sind natürlich nicht immer gegenläufige Interessen. Bei ihm ist es einmal einigermaßen problematisch geworden. Er war ja eine Art der Referendumsführer 2019 gegen die Energiestrategie 2050. Und dort hat er gleichzeitig den Verband der Nuklearfreunde, vom Heizöl und von der Wasserwirtschaft vertreten, die zum Teil in dieser Vorlage gegenläufige Interessen hatten. Und da ist er wegen dem auch kritisiert worden. Sonst ist nicht immer so, dass die gegenläufig sind. Eben bei ihm ist einfach wirklich speziell ist die Vielfalt, die hohe Zahl. Es hat jetzt gerade kürzlich einen Bericht von dieser Non-Profit-Organisation Lobbywatch. Und auch dort ist er in der, glaube ich, Top 4 oder 5 vom ganzen Parlament, was einfach die nackte Zahl von der Mandat angeht, die er hat. Und es ist auch so, oder? Er würde jetzt auf das erwidern, dass es ein Problem wäre. Er sagen, ja, ich sage ja dann in der Debatte, wenn, dass ich eben noch der Präsident vom Wasserwirtschaftsverband bin. Das macht er tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, er bleibt auf der Lohnliste von diesen Verbänden. Ist er auch als Politiker, der vom Volk gewählt ist.
Wenn ihr jetzt die Listen anschaut, hat es da auch jemanden darunter, der heikel sein in Bezug auf ein spätes mögliches Amt als Bundesrat?
Ich würde sagen, prima vista sind die Mandate, die er hat, nicht heikel. Also ich meine, man muss sagen, eben, man hat eine relativ grosse Zahl, 16, aber etwa ein Drittel sind wirklich auch so niederschwellige Sachen, wie irgendwie eben Präsident vom Freiberger Zuchtverein oder Spar- und Leihkasse Frutigen oder teilweise sind es ja sogar Mandate, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Bund stehen, wie das Komitee da, wo die Räumung von Mitholz, dem Weiler bei Kandersteg, wo man geräumt werden wegen dem Fund von alter Weltkriegsmunition. Teilweise sind es wirklich auch eher so Mandate, wo jetzt nicht enorme Interessenkonflikte daraus entstehen können und wo auch nicht enorm im Kohle oder Einfluss oder so bringen. Und in der Schweiz, also die Bundesversammlung, wo die Bundesräte wählt, muss man auch sagen, die hat sehr grosse Toleranz gegenüber Interessenbindungen von Bundesratskandidaten, wie wir ja beispielsweise beim Ignazio Cassis schon gesehen haben, wo irgendwie so der Krankenkassenlobbyist im Bundeshaus war und wirklich durch das Lobbying-Mandat viel mehr Geld verdient hat, wie durch seine Tätigkeit als Politiker. Und dennoch hat man ihn dann in den Bundesrat gewählt, sogar unter Inkaufnahme vom Risiko, dass er irgendwann das Innendepartement übernehmen und dann quasi Krankenkassen oder Gesundheitspolitik entscheidend prägen.
Das Parlament ist auch darum recht tolerant bei solchen Sachen, weil ja halt sehr viele von den anderen Parlamentariern auch so Mandat haben. Und darum, es ist natürlich so, wenn man jetzt das wie bei Rösti kritisieren, müssen wir ja dann auch bei sich selber anschauen. Und es gibt auch andere einflussreiche Politiker, die recht viel Mandat haben. Es gibt auch links, und das ist nicht nur bei den Bürgerlichen, es gibt auch links viele Politiker, die wichtige Verbände präsidieren und so, die auch dort zum Teil rechte Honorar ziehen. Nicht alle, aber einige schon. Und das ist sicher ein weiterer Grund. Das Hauptproblem, das ich einfach generell sehe bei all diesen Verbände, ist einfach schlicht die totale fehlende Transparenz. Oder? Natürlich, man weiss, er ist Präsident von dort, man weiss aber nicht, wie viel das er dort bekommen hat. Ich finde, es ist dann doch auch immer noch eine Frage von der Höhe des Honorar, wo eine mögliche Käuflichkeit könnte bringen, auch über vielleicht auch bis ins Bundesratsamt, also wenn jetzt, sagen wir, ein Politiker von so einem Verband über viele Jahre sehr vornehm ausgehalten worden ist, dann glaube ich, wird es dann einfach, ich meine, es sind alles Menschen, oder wird es dann wahrscheinlich so einem Politiker vielleicht auch als Bundesrat ein bisschen schwerer fallen, dann mal wirklich einen harten Entscheid gegen die Interessen von so einem Verband fällen. Und aus meiner Sicht ist das einfach das Hauptproblem. Wir wissen nicht, kommt er als Präsident vom Wasserwirtschaftsverband 5'000 Franken über im Jahr, unwahrscheinlich, dass so wenig ist, oder verdient er 150'000 Franken. Wir wissen es einfach nicht, und dass das Parlament bis heute keine Transparenz schafft, ist einfach wirklich ein ganz schwerer Mangel von unserer Demokratie.
Schnell
eine
Klammer auf. Du hast vorhin gesagt, Markus, eben links gibt es auch viele Leute, die Mandate haben und gut bezahlte Posten. Aber ich kann, glaube, als Faustregel schon sagen, dass man als bürgerlich geprägter Politiker, als bürgerlich geprägte Politikerin schon mehr kann verdienen im National- oder im Ständerat mit so einem Mandat.
Also als Faustregel ist das sicher richtig, ja. Aber ich habe mehr gemeint, es gibt auch Leute, die von linker Seite mit klaren Interessenbindungen ins Parlament gehen, also wo eben zum Beispiel irgendein Amt haben bei einer Gewerkschaft, bei einem Umweltverband, bei irgendeinem Verkehrsverband oder so, wo auch nicht alle a priori dann für Gottes Lohn dort ihre Aufgaben wahrnehmen.
Wenn wir jetzt zurück zum Albert Rösti gehen, was gerade die Linke besonders aufgeregt hat, ist das Ölmandat. Warum sind sie so hässig wegen dem, Christoph?
Ich glaube, der Albert Rösti, ja, verkörpert dort einfach irgendwie eine Lobby, wo seit Jahr und Tag alles dafür tut, um zu verhindern, dass die Schweiz die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert. So. Und sie nutzt da dafür alle ihre Möglichkeiten. Sie hat grosse finanzielle Ressourcen. Sie macht jedes Referendum, wo erdenklich ist. Und ich glaube, bei der Linken ist im Moment vor allem das Problem da, dass sie sehen, der Albert Rösti ist quasi der, der vom Profil her am besten geeignet ist für das Mandat. Er verkörpert aber quasi den Urfind für sie in dieser Klimafrage, die doch sehr entscheidend ist. So. Und jetzt müssten sie womöglich so einen Vertreter im Bundesrat wählen.
Er tut das ja selber dann ein bisschen ausbalancieren, weil er eben auch noch Präsident vom Wasserwirtschaftsverband ist. Das wäre dann wieder einer der Good Cop auf der linken Seite. Es gibt ja aber einfach noch eine weitere Kritik, oder? Es fragen sich natürlich sehr viele Leute, wie schafft der Rösti das überhaupt, alles unter einen Hut zu bringen? Ist das noch seriös? Das ist jetzt eben auch eine Kritik, die sein Parteikollege Roger Köppel vorbringt. Das ist ja die Frage, oder er ist etwa zu 50% Nationalrat, zu 40% ist er noch Gemeindepräsident von Uetendorf, ist er so angestellt. Und nebenzu kommt dann noch all das andere Zeug und eben auch noch seine private Firma. Da fragen sich einfach viele Leute, macht der Mann seine Aufgaben in all diesen Verbänden auch ernst und seriös? Was macht er, wenn in so einer Institution mal eine Krise ausbricht, wo es dann sofort vom einen Tag auf den anderen für den Präsident mehr Arbeit gibt? Kann er denn da überhaupt und so? Und das ist ein weiterer Kritikpunkt, wo an ihn adressiert sind, neben der Frage, wie unabhängig das er ist.
Wäre es eigentlich eine Entlastung, wenn er in den Bundesrat gewählt wird? Er darf nur noch eine Aufgabe.
Genau, einerseits das, andererseits muss man davon ausgehen, dass es finanziell nicht mehr wirklich interessant ist. Ich weiß nicht, ob du da dazu auch Schätzungen angestellt hast, Markus.
Ja, man kann es nicht genau schätzen, aber es ist klar, oder er verdient schon mit seinen ausgewiesenen Ämtern, verkommt er irgendwie in die Nähe von 200'000 Franken etwa. Und dann kommen wirklich noch diverse Verbandspräsidien oben drauf. Oder? Also er verdient sicher sehr einen schönen sechsstelligen, hat sicher sehr ein schönes sechsstelliges Jahreseinkommen.
Was man ja auch noch muss sagen, wenn man so über seinen Strauss von Interessenbindungen redet. Es ist jetzt vorher nur rund eine 3-sekündige Sequenz gewesen im Markus, seinem Skat über das Register. Aber es gibt auch noch das Büro Dr. Rösti GmbH in diesen Interessenbindungen inne. Und das ist so wie ein speziell interessanter Fall. Man stellt so in den letzten 10 Jahren fest, dass sich immer mehr National- und Ständeräte so eine private Firma umschnallen, als Vehikel, wo ganz unterschiedliche Zwecke kann dienen. Es kann rein irgendwie steuerlich sein, dass man das irgendwie muss abrechnen, wo man überall sich engagiert. Es kann aber auch sein, dass mit solchen Vehikeln eben gleich so Tätigkeiten können verschleiert werden, indem sie das Büro Dr. Rösti GmbH Tätigkeiten für Interessengruppen macht, wo man vielleicht so ein bisschen unter dem Radar behalten oder so. Und somit gibt es da wie nebst all dem, was er deklariert und nebst den 90%, die er quasi so für öffentliche Ämter schon schafft, gibt es dann noch irgendwo so eine Blackbox, wo man nicht weiss, was ist eigentlich die Büro Dr. Rösti GmbH genau und warum hat er die, welche Zwecke erfüllt sie und ist er bereit, sich von der zu trennen, wenn er im Bundesrat geht und so weiter. Es ist wie einfach nochmal so der dunkle Kern von dem Register.
Der Christoph sagt es genau richtig, Blackbox. Und aus meiner Sicht ist die Büro Dr. Rösti GmbH wirklich der interessanteste Teil von Albert Rösti. Und zwar eben bei seiner Biografie, aber eben nicht nur bei seiner Biografie. Weil das ein typisches Vehikel ist, wie es der Christoph sagt. Immer mehr haben das. Und anders als zum Beispiel bis im Präsidium vom Freiberger Verband oder was auch immer oder als in den anderen Ämtern, haben wir da null Transparenz. Wir wissen nicht, für wer er schafft, was er für die macht, wie viel das er damit verdient, was er dort für Kunden gehabt hat. Ist das vielleicht ein Kunde, wo ein Problem könnte sein, wenn er Bundesrat wird? Wir wissen alles nicht. Und es gibt einfach da schlicht keine Regeln, oder? Es gibt keine Vorschriften. Es ist auch möglich, dass so ein Parlamentarier, der nebenan so eine Firma hat, dann für seine Kunden irgendeine Firma, vielleicht eine dubiose Firma, sogar Anträge in Kommissionen einreicht, wo er im Parlament sitzt. Und dann die Anträge weiterverrechnet zum Kunden. Und all das wissen wir nicht. Der Rösti sagt, er habe seit 16 keinen Einzelkunden oder nur noch einen einzigen Einzelkunden über die GmbH abgerechnet. Seither hat er das nicht mehr gemacht. Welche Kunden er vorher genau gehabt hat, sagt er nicht. Er sagt, er habe für die vor allem so Marktstudie und so gemacht. Das mag alles richtig sein. Wir können aber nicht anders als am Herrn Rösti das einfach glauben. Und der Fall Rösti zeigt bei dieser GmbH, finde ich, ein grösseres Problem auf, wo wir in unserem Parlament heute haben. Und gerade weil diese Art von Konstrukt stark wachsen.
Warum nehmen denn diese Konstrukte dazu?
Also unser Parlament ist ja auf dem Papier und in den Sonntagspredigten von unseren vielen Politikerinnen und Politikern ja ein Milizparlament. Und das ist natürlich de facto schon lange nicht mehr der Fall. Es können nur noch ganz wenige Parlamentarier können wirklich ihren Job, den sie hatten, bevor sie das Parlament gewählt worden sind, einfach eins zu eins weiterführen. Viele andere geben ihren vorherigen Job auf und sind dann vor der Herausforderung, dass ihr Parlamentsmandat zwar recht viel Zeit frisst, man geht etwa von 50% aus bei einem Nationalrat, ein bisschen mehr bei einem Ständerat oder einer Ständerätin. Und was machen sie mit der übrigen Zeit? Und dann gehen eben immer mehr, das hat in den letzten Jahren, wo ich überblicke, stark zugenommen, gehen dazu über, dass sie eben nebenzu noch so eine Firma haben, wo sie dann eben sich für Mandat bezahlen. Das könnte ein Beratungsmandat sein, es könnte Kommunikationsmandat sein, wo ein bisschen weniger problematisch sind, aber es könnte auch ganz klare Lobbymandate sein, wo jemand, ein Parlamentarier, einen Auftrag überkommt von einer Firma oder Organisation. Bitte setz du für uns das durch, unser Anliegen, unsere Gesetzesänderung, die wir unbedingt wollen. Bitte sorg du dafür, dass die im Parlament durchkommt. Und das ist eine Art, so der Ausweg, den viele finden für sich, weil eben quasi die klassische Miliztätigkeit heute nicht mehr so möglich ist.
Was interessant ist, ist einfach, dass quasi man schon bei den deklarationspflichtigen Interessenbindungen kaum Fortschritt macht, was die Offenlegungspflichten angeht. So. Eben der Markus hat es vorher gesagt, man muss jetzt seit kurzem müssen die Parlamentarier offenlegen, ob ein Mandat bezahlt ist oder nicht. Aber schon irgendwie in welcher Grössenordnung, dass die Bezahlung erfolgt, so wie es in Europa eigentlich fast schon Standard ist, ob da 500 Franken oder 50'000 Franken sind, schon nur eine Grössenordnung, das hat man nicht durchgebracht. Und da scheint sich auch nichts daran zu ändern. Und dann noch viel schwieriger ist es zu verlangen, dass einzelne Klienten müssen offengelegt werden, eben zum Beispiel von einem Büro Dr. Rösti GmbH oder so, weil dann sofort die Anwälte kommen und sagen, Achtung, wir haben dieses Anwaltsgeheimnis und der Arzt kommt und ich weiß nicht genau was. Und es ist einfach im Bundeshaus profitieren wahrscheinlich zu viele Politiker von dieser Intransparenz, als dass man irgendwie Offenheit könnte erzielen. So.
Was man bei aller Kritik an dieser Stelle vielleicht kurz muss sagen, der Name vom Büro, der gefällt mir schon gut. Büro Dr. Rösti GmbH. Das ist schon sehr eingängig, muss man sagen.
Man muss auch sagen, er hat es auf seiner Webseite auch ausgewiesen, wirklich in einer eigenen Rubrik. Und das ist etwas, was nicht alle so transparent machen. Wenn er, muss man auch festhalten.
Max, du hast vorhin den Roger Köppel erwähnt und die Kritik an diesen vielen Mandaten. Wir hören ganz kurz rein, was er gesagt hat.
Es gibt einfach Leute, die sind Übermenschen von der Effizienz. Die können da Dutzende fast schon von Pöstli bedienen gleichzeitig. Man muss das kritisch in der Frage, und jetzt rede ich als SVP-Nationalrat, und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass nicht einfach nur ein Kopfsalat und ein bisschen das Figurenreiten, sondern man muss sicherstellen, dass die Leute, die jetzt im Bundesrat gewählt werden, der Albert Rösti ist sicher der Kronfavorit, dass die dort auch das Gedankengut vertreten. Namentlich, das wichtigste letzte Satz ist vor allem die Neutralität, meines Erachtens.
Der Roger Köppel tut der Albert Rösti als willfährigen Pöstlerjäger bezeichnen und das unseriös, seine Arbeit als unseriös anstellen. Was haltet ihr von dieser Kritik?
Grundsätzlich teile ich diese Kritik. Ich finde sie nachvollziehbar. Das Bedauerliche ist, dass auf der Roger Köppel man dann nicht hätte können zählen, wenn es darum gegangen wäre, mögliche Interessenbindungen zu reduzieren oder Transparenzvorschriften zu erhöhen für die Politiker. Und man hat auch das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen Theaterdunner ist, wo man da hört. Der Roger Köppel will so das SVP-Rennen ein bisschen offen halten, versucht irgendwie ein Gespräch noch zu beleben und Tatsache, dass das Rennen weitestgehend schon entschieden ist, noch irgendwie mit ein bisschen Krawall zu überdünken oder so. Aber prinzipiell an der Kritik vom Roger Köppel habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Ja, ich teile die.
Ich finde auch, dass der Roger Köppel da einen guten Punkt macht. Ich bin eigentlich sehr einverstanden mit dem, was der Christoph sagt. Ich möchte noch etwas ergänzen. Und zwar grundsätzlich finde ich, ist so gegen so ein Mandat, wo, dass irgendein Parlamentarier nebenzu noch ein Mandat hat von einem Verband oder von einer Gewerkschaft oder von einer Umweltorganisation und so, finde ich nicht a priori ein Problem. Weil es ist eine Politik, wo es gar keine Lobby-Einflüsse gibt. Die gibt es einfach nicht. Dass es gibt so gewisse Leute, die träumen, ja, dass irgendwie unsere Politiker würden irgendwie in einer Glasglocke in Bern irgendwelche Gesetze beschliessen, die dann wirklich im Interesse der Menschen und vom Land sind. Ich meine, das ist eine sehr naive Vorstellung. Und darum glaube ich, es gibt keine Politik ohne Lobby-Einflüsse. Darum finde ich es auch nicht a priori ein Problem, wenn so Leute so Ämter haben. Es kommt ein bisschen auf die Zahl vielleicht noch drauf an. Das Problem sehe ich wirklich da drin, dass es nicht einmal Transparenz darüber gibt. Weil ich bin einfach überzeugt, mehr Transparenz bei diesen Ämtern würde eine ungeheuer disziplinierende Wirkung haben. Wenn man wüsste, wie viel der Herr Rösti beim Wasserwirtschaftsverband verdienen würde. Die Leute können da, glaube ich, viel differenzieren. Wenn er dort, sagen wir, 20'000 Franken überkommt oder 15'000 Franken, dann glaube ich, würden viele Leute sagen, wegen dem Betrag ist der Rösti nicht käuflich. Oder? Wenn er aber dort 150'000 Franken verdient, dann würden sich sehr viele Leute sehr zu Recht Fragen stellen. Und das Beispiel von Ignacio Cassis war so ein Beispiel gewesen. Der hat mehr verdient bei dem Krankenkassenverband als Nationalrat. Und dann stellt sich sofort die Frage, wem diene ich mehr? Und ich glaube eben darum wäre Transparenz so wichtig. Sie könnte aus Vertrauen in Politikerinnen und Politiker per sofort stärken. Und es würde gewisse Exzesse von einem Tag auf den anderen. Die Leute würden ihre Ämter noch per sofort abgeben oder würden freiwillig auf Löhne verzichten, wenn sie es offenlegen müssten. Und in dem Punkt hat der Roger Köppel recht, aber ich glaube, ich zweifle daran, dass er dann die richtigen Schlüsse daraus zieht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also wenn man ihm so zulässt, es geht da auch ein bisschen darum, das Terrain zu vorbereiten. Die SVP hat ja immer ein schwieriges Verhältnis gehabt eigentlich mit ihren Bundesräten und hat immer der Ueli Maurer ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme, aber muss auch sich wie immer wieder distanzieren von der eigenen Bundesrat, weil man ja so die Oppositionsrolle braucht. Und das ist teilweise sehr dramatisch gewesen, wie bei einem Sammy Schmid oder so. Teilweise ist es ein bisschen harmonischer gewesen, wie beim Ueli Maurer. Aber da hat man jetzt das Gefühl, wenn man Roger Köppel zulässt, es wird jetzt schon argumentatives Terrain vorbereitet, um sich dann bei, irgendwann, wenn der Albert Rösti im Bundesrat ist, von dem können sie distanzieren, sagen, das ist nicht der SVP-Bundesrat gewesen, das ist der Bundesrat von Mitte Links in der Bundesversammlung. Und die Kritik, die kann ja dann nicht irgendwie aus dem Nichts kommen. Also ich habe das Gefühl, es geht auch so um eine strategische Positionierung. Man rechnet wahrscheinlich der SVP damit, dass der Rösti der Bundesrat wird. Und man muss sich dann, wenn der irgendwie gegen Parteilinie verstoßt, auch können sich von dem distanzieren.
Umgekehrt hilft am Rösti die Kritik wahrscheinlich sogar, also in der Vereinigten Bundesversammlung garantiert, wenn der Köppel, der dort ein ziemlicher Outsider ist, der Rösti angreift, spricht das für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier von den anderen Parteien eher für den Rösti als gegen ihn und sogar in Teil von der SVP-Fraktion, wo sich auch schon sehr häufig aufgeregt haben über das, was die Weltwoche vom Köppel schreibt über sie, auch die werden den Rösti eher noch mehr unterstützen nach dem Angriff von Roger Köppel.
Das ist ein recht vertreibt. Das heisst, die Kritik von ihm hilft im Rösti mehr, als dass ihm Kritik, die grundsätzlich an dem Mandat schadet.
Es hält sich wahrscheinlich über die Waage so. Und somit sind wir nach der ganzen Diskussion wieder am gleichen Punkt, dass das Bundesratsrennen gelaufen ist und das langweiligste von allen Zeiten. Und wir sind alle am Verzweifeln dran, sowohl bei der Weltwoche wie, sagen wir mal, bei den sogenannten Mainstream-Medien.
Einfach zum Abschluss, warum ist es eigentlich so klar, dass der Albert Rösti der nächste Bundesrat wird?
Die kurze Antwort, die Bundesversammlung, wo der Wahlkörper ist, wo entscheidet, wer Bundesrat wird, die kennt den Albert Rösti, die weiss, wie er schafft, dass er kein ideologisch, sondern eben so flexibel, dass er problemlos auch ganz unterschiedliche Hüte kann auf seinem Haupt vereinen. Und ich behaupte, in der Bundesversammlung hat man lieber einen, der ein bisschen flexibel ist, vielleicht ein bisschen geschmeidiger, wie einen, der den Bundesrat mit harter ideologischer Politik irgendwie blockiert.
Und ergänzen muss man, dass der Rösti gegenüber seinen drei Mitkandidaten und einer Mitkandidatin einfach auch wirklich Vorteil mitbringt. Also zwei sind nur in Anführungszeichen Mitglieder vom Regierungsrat, die kennt man einfach zu wenig im Bundeshaus. Dann ist noch der Ständerat Werner Salzmann, der ist viel weniger erfahren als der Rösti, weniger lang im Parlament und er ist nur in zwei Themen eigentlich stark, Militär und Landwirtschaft und sonst kennt man ihn eigentlich nicht. Und dann bleibt noch der Hans-Ueli Vogt aus Zürich, wo sicher Qualitäten mitbringt als Rechtsprofessor und so, wo es aber gewisse Fragen gibt. Er hat selber gewisse Fragen aufgeworfen, ob er das Bundesamt würde prestieren, weil er ja vor kurzem erst aus dem Nationalrat zurückgetreten ist mit dem Argument, dass die Politik und das Hickhack ihm nicht entsprechen. Und das ist natürlich schon wirft dann Fragen auf, wenn jemand quasi Parlamentsarbeit nicht aushaltet, ob er denn die richtige Person ist für das Bundesratsamt. Also das sind alles Fragen, wo eben so die Faktoren sprechen, glaube ich, dann eben für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, für den Albert Rösti. Und weil der Rösti so klarer Favorit ist, wäre mein persönlicher Tipp an die Spar- und Leihkasse Frutigen, an Schweizerischen Freibargenverband und an das Grand Casino Bern AG, dass sie wirklich jetzt schon anfangen, den Ersatz zu suchen für den Albert Rösti. Weil das ist ja auch klar, wenn er einmal Bundesrat ist, dann gehen die Sachen definitiv nicht mehr.
Voilà, mit dem Grüße an Spar- und Leihkasse Frutigen tun wir das Politbüro beenden. Danke Markus Helfiger in Bern, danke Christoph Lenz in Genf. Wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao zusammen.